Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Und wir begrüßen ganz herzlich Herrn Pastor Gunter Kiene in unserer Mitte. Er wird uns den Gottesdienst heute halten. Wir Eidlinger Schwestern kennen ganz gut auch seinen Sohn Stefan Kiene. Er hat schon auf dem Pfingstjugendtreffen die Jugendgottesdienste gehalten. Aber wir schätzen und kennen auch den Papa, Gunter Kiene. Und er war in unseren Gästehäusern schon Michelsberg und Titisee und hat dort das Wort Gottes verkündigt. Ja, Herr Kiene, es würde uns einfach freuen, wenn Sie uns selber etwas über sich sagen könnten, wenn Sie jetzt vorkommen und uns kurz etwas sagen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist immer schwierig, einem Prediger zu sagen, er soll kurz sein. Kurz fassen, das Lieblingswort in der Bibel ist für mich, und Jesus hielt eine lange Predigt. Also machen Sie sich darauf gefasst, heute noch nach Hause zu kommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und in Stuttgart bin ich 15 Jahre die rechte Hand oder so auf jeden Fall Mitarbeiter von Winrich Schäffbuch gewesen für christliche Fachkräfte international, das Personalleiter. Und so bin ich langsam als Nordlicht, eigentlich stammend aus Hannover, aber evakuiert und groß geworden in Aurich, Ostfriesland, bin ich über einen weiten Weg über England und erst für Berufsausbildung in Hannover wieder zurück und dann England theologische Ausbildung und dann die Leitung von der Klostermühle der Fackelträger. Und da hat mich Winrich Schäffbuch gefragt, ob ich nicht bereit bin, Personalleiter von einem neuen Werk christliche Fachkräfte zu werden. Und so habe ich das 15 Jahre, war ich sowas wie ein Headhunter. Das heißt, da brauchen Sie keine Angst mehr vor zu haben. Ich werde hier kaum noch jemand wählen, denn das waren meistens junge Leute, die ich nach Gottesdiensten und so gefragt habe, was bist du von Beruf? Und wenn das ein passender Beruf war, um in die Mission zu schicken, um dort den Einheimischen zu helfen, Fachausbildung zu bekommen, dann habe ich sie abgeworben. Und so habe ich das 15 Jahre mit Freuden gemacht und hatte auch das Vorrecht, viele in die dritte Welt zu schicken als Entwicklungshelfer. Aber immer mit dem geistlichen Zeugnis, Jesus Christus als den Herrn und König zu propagieren. Und das hat bei meinem Leben schon sehr früh angefangen. Ich werde morgen Abend in der Verbindung mit einer ganz besonderen Persönlichkeit des Alten Testamentes, einer, der leicht übersehen wird, da möchte ich mein eigenes Zeugnis damit verknüpfen, nur damit Sie wissen, wer ich so in etwa bin. So Nordlicht, in Schwabenland hängen geblieben. Dort wird man liebevoll immer Fischkopf genannt. Und habe aber langsam alles gelernt, auch das Essen der schwäbischen Kost. Aber nicht so sehr die Sprache, das ist immer noch ein Problem. Da bin ich immer noch nicht so ganz firm. Also gewöhnen Sie sich an mein Hochdeutsch. Und ich freue mich heute Abend, dann mehr von mir erzählen zu können, morgen Abend mehr von mir erzählen zu können.
Die Predigtlesung steht in Lukas 24, Vers 13 bis 27. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wir singen das Lied Nummer 372, Stern, auf den ich schaue, die Verse 1 und 2, Nummer 372. Ich bete. Herr Jesus, wir möchten dich loben und preisen. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du bist der Sieger. Du bist auferstanden und du lebst. Und du bist in unserer Mitte. Herr, danke, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können in aller Freiheit. Und wir bitten dich um deinen Segen für uns und auch für alle unsere Geschwister, die sich heimlich treffen müssen, die in Angst sind, entdeckt zu werden. Danke, Herr, dass du auch ihnen sehr nahe bist. Herr Jesus, und alles, was wir auf dem Herzen haben, möchten wir dir jetzt in der Stille bringen. Herr Jesus, du erhörst Gebet und mach du uns ganz aufnahmebereit für dein Wort. Stärke du Herrn Kine und danke Herr, ja, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
Was muss das für eine Begegnung gewesen sein, als zwei enttäuschte Jünger Jesu, denn Jesus hat ja mehr als die 12, sich auf den Weg nach Hause machten, enttäuscht von dem, was sie hofften und glaubten, dass nämlich ihr Meister, ihr Herr, ihr geliebter Jesus, das tun würde, sofort, instant, was er auch immer gesagt hat vom Reich Gottes, dass es aufgebaut werden würde, aufgerichtet werden würde. Und dann trifft sich Jesus, und es ist erstaunlich, dass die Bibel das so deutlich macht, wie Jesus Einzelne nachgeht. Man denkt immer an die große Schar und die wichtigen Persönlichkeiten. Ich entdecke immer mehr in der Bibel, dass Gott großes Interesse an Nobodies hat. Also Nobody ist ein englisches Wort für niemand, aber das wäre ja gar keiner da. Ich meine nur solche, die leicht übersehen werden. Wer hätte was gewusst von diesen zwei Freunden und Brüdern, wenn nicht die Geschichte hier berichtet worden wäre? Und dann muss Jesus sie auch so ein bisschen rügen. Und ich habe gelernt im Laufe meiner Predigtjahre, dass man das nicht machen sollte in einer Gemeinde, besonders nicht, wenn man da zu Hause ist. Dann kann man Leuten ganz schnell auf den Schlips treten. Und meine Frau, die passt dann immer auf und sagt, das hättest du ja gar nicht sagen müssen. Das macht schon der Pastor der Gemeinde. Und das ist auch richtig, denn meistens wird man ja nicht wieder eingeladen. Aber hier war es der Jesus, der einfach den Finger auf die Wunde legte, sagte, ihr braucht nicht so traurig zu sein. Ihr hättet viel mehr wissen müssen, als ihr gesehen und erlebt habt. Denn ihr hättet dem Evangelium, den Botschaften der Propheten glauben sollen. Aber ihr wart zu träge zum Glauben. Und das war gerade in der Lesung und ich fühlte mich da sehr angesprochen. Wir wissen ja, was träge ist. Das ist so ein Wort, das die Jungen wahrscheinlich kaum noch kennen. Aber das ist so früher bei Versicherungen, wenn man tatsächlich ganz viel ranhängen wollte, aber dass sie nicht dann rausfliegt, hat man immer träge Sicherung, also etwas stärkere reingemacht. Dann konnte man noch so viel Strom durchjagen und das platzte nicht raus. Und hier ist es auch manchmal so in unserem Glaubensleben, dass wir zu träge sind, das wirklich zu anzunehmen und zu befolgen, was uns da gesagt wird. Und ganz große Gefahr ist da drin, dass wir nicht genug wissen von Jesus Christus, nicht genug wissen vom Evangelium, weil wir meistens immer nur oder in vielen Fällen nur die halbe Bibel öffnen. Wir haben zwar die Bibel eingeteilt in zwei Testamenten, aber im Grunde ist es ein Testament, das von Anfang an tatsächlich von Gott vorgesehen ist. Und ein Testament tritt immer in Kraft, wenn die Person, die etwas zu vermitteln und abzugeben hat, stirbt. Und das ist ja erst mit Christi Tod entstanden, dass ein Testament gemacht wurde und wir das jetzt in Händen haben. Aber auch uns kann vorgeworfen werden, träge zu sein in dem, was wir eigentlich wissen könnten. Denn wir meinen, wenn wir das Neue Testament haben, und da ganz besonders die Evangelien, und da noch als Zusatz die Erklärung von den Lehrern, aber den Aposteln, dann wüssten wir alles über Jesus. Wenn das so wäre, dann hätte man tatsächlich nicht dieses Problem gehabt mit Jesus und alle hätten verstanden, wer er war. Aber die meisten verstanden ihn gar nicht richtig, weil Jesus einfach durch sein Zeugnis, durch sein Leben klar sprach, woher er kam und was er wollte. Aber im Grunde hat er nicht die Gelegenheit wahrgenommen, sich selbst intensiv vorzustellen, denn diese Vorstellung hatten die Leute schon in den Händen, nämlich das Alte Testament. Und es ist traurig zu festzustellen, wie wenig auch Christen im Alten Testament lesen. Dabei ist tatsächlich das wichtig, weil Jesus an einer anderen Stelle gesagt hat zu seinen Zuhörern und Kritikern, sucht in der Schrift, wenn ihr meint oder wenn ihr das Evangelium, wenn ihr das ewige Leben haben wollt, sie ist es, die von mir, Jesus spricht. Und darum hat Jesus Christus gar nicht viel Aufhebens gemacht von sich. Weil im Grunde die wissen wollten, ja, wer ist der das alles so herrlich uns erklärt und sagt, woher hat er die Vollmacht? Denn hätte man einfach immer nur in das Alte Testament, in die Heilige Schrift schauen sollen. Jesu Bibel war die Heilige Schrift, das Alte Testament. Und die ersten Christen hatten auch nicht mehr. Wir sind privilegiert, dass wir so viel Erklärung haben mit dem Neuen Testament. Aber wir sollten lernen, Jesus in den Seiten des Alten Testamentes zu finden. Und das habe ich mir vor einigen Jahren vorgenommen, im Alter mehr zu schauen, ja, was steht denn da alles im Alten Testament? Die Geschichten kannte man, die theologischen Schlussfolgerungen hat man im Studium gelernt. Aber so wenig habe ich gelernt, in jungen Jahren Jesus im Alten Testament zu suchen. Dabei ist da so viel von ihm drin und darum musste er das gar nicht groß an die Glocke hängen. Die wollten, die wissen wollten und diesem Wort der Propheten trauten, die hatten genug Erklärung im Alten Testament. Und darum möchte ich heute genau das tun, angefangen heute Morgen ein bisschen darauf hinzuweisen, was Jesus meinte, dann guckt doch in die Bibel, ins AT und dann schaut hinein und sie spricht von mir. Haben wir angefangen? Hast du angefangen, Jesus in den Seiten des Alten Testamentes zu finden? Da sind so viele tolle Persönlichkeiten. Aber sie sind bloß deswegen so große Personen, von Abraham angefangen, durch die Reihe mit all den anderen wunderbaren Personen bis zu Mose, der so ganz groß natürlich das Volk Gottes dann zusammengebracht hat und verantwortlich war dafür, dass sie in Kanaan ein neues Glaubensleben beginnen. Alles das, alle diese Personen haben aber eigentlich nichts anderes getan, als was Jesus ihnen dort schon klar gemacht hat. Erst gerade in der Vorbereitung habe ich von Calvin gelesen, dass Calvin sagt, nur durch den Sohn Gottes haben wir Zugang zu Gott. Es geht eigentlich, alles, was wir hören, lesen und wahrnehmen im Alten Testament, alles, was da von Gott gesagt wird, das offenbart sich in Sprache oder in Erscheinungen, Bildern tatsächlich durch den Sohn Gottes. Wir haben das so unterteilt im Glaubensbekenntnis. Vater, der Schöpfer, dann der Sohn und dann der Heilige Geist. Aber alles, was der Vater, was Gott für uns bereithält, uns zu sagen, mit uns zu machen, die Brücke ist immer, der Mittler ist immer Jesus Christus. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nur einen, zwischen Gott und den Menschen. Und Gott hat es so vorgehabt, dass alles, was er im Grunde diesen geliebten Menschen sagen will, die von ihm gemachten und teuer erkauften, das hat er ihnen dann offenbart. Und darum sagt Jesus, sucht in der Schrift, die redet von mir. Denn wenn wir dort Gott begegnen, wenn Gott redet, dann hören wir ihn und dann sehen wir das, was wir eben dort erschauen im Alten Bund, sehen wir Jesus in einem, heute nennen die modernen Leute das ein Trailer, so eine Kurzform, so eine kurze Filme, kurze Darstellung. Und ganz besonders kommt da sichtbar die Person des Engels, der Engel des Herrn. Da gibt es die Engel, und da gibt es auch mächtige Engel, die dem Herrn dienen, aber es gibt eine Person und der ist das Angesicht des lebendigen Gottes. Und das ist der Engel des Herrn, der an nicht vielen Stellen tatsächlich richtig sichtbar war. Sonst offenbarte er sich den alttestamentlichen Heiligen immer durch Träume oder Visionen oder sonst Eingebungen, die wir nicht nachvollziehen können. Aber sie wurden informiert durch Jesus Christus. Aber manchmal erschien er auch in der Gestalt des Engels des Herrn. Und da werden wir diese Tage so ein bisschen ein Licht drauf werfen. Aber heute möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Deswegen habe ich dieses bekannte Lied singen lassen und mitgesungen. Stern, auf den ich schaue. Fels, auf dem ich stehe. Führer, dem ich traue. Stab, an dem ich gehe. Und dennoch so ein paar Sachen. Und da habe ich gedacht, ist so interessant, dass alle diese Dinge, die hier erwähnt werden, alles schon Zeugnisse des Alten Bundes waren. Da sind überall Illustrationen davon. Und wenn tatsächlich Jesus das verkörpert, dann lohnt es sich mal genau hinzusehen. Und darum das Erste, worüber ich nachgedacht habe, ist Stern, auf den ich schaue. Interessant, dass der Liederdichter das gleich am Anfang genommen hat. Denn es ist, wenn man das durchforscht, dann wird man feststellen, da ist tatsächlich eine Ordnung drin in diesen Aufzählungen der verschiedenen Namen. Stern, auf den ich schaue, hier geht es um Orientierung. Um Orientierung. Und man kann Jesus nicht treffen und finden ohne göttliche Orientierung. Aber interessant ist an dieser Stelle, dass von diesem Stern am deutlichsten und klarsten eigentlich gesprochen worden ist von Bileam, ein zwielichtiger, erstaunliche Persönlichkeit im Alten Testament, ein Midianiter, ein Prophet, wie er sich selbst vorstellte, wenn er sagt, er ist der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnisse des Höchsten hat. Und damit hat er nicht übertrieben, das hat ihm Gott gegeben. Weil interessanterweise gleich am Anfang dieser Offenbarungen Gott nicht immer nur eine Person oder ein bestimmtes Volk, wie das Volk Israels das ein Modell darstellt, meint, sondern alle Segnungen liegen darin, dass Gott, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Welt. Und darum ist auch immer die Welt im Fokus. Und je mehr ich im Alten Testament lese, besonders in den Propheten, sehe ich, dass Gott immer tatsächlich die Heiden, die Fremdenvölker, die uns Unbekannten, die hat er im Auge, hat die nicht übersehen. Und hier sagt das einer von denen, dessen Zeugnis, weil er selber auch nicht nur im Volk Israel verankert ist, sondern dieses Zeugnis, was er jetzt gibt, das ist irgendwie bei den Völkern hängen geblieben und die Weisen aus dem Morgenlande haben von der Kenntnis gewonnen und haben sich auf den Weg gemacht, als sie den Stern aufgehen sehen. Aber Bileam hat davon gesprochen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Israel aber wird Sieg haben. Stern, auf den ich schaue. Jahre, zig Jahre später ist der erste Kontakt dadurch, dass ein anderer groß wahrnehmen, was da passiert ist in der Krippe, was da in Bethlehem passiert ist, machen sich schon Könige auf den Weg. Und das war lange Zeit, wenn die wirklich ankommen wollten, einigermaßen zur Zeit, und da weiß man nicht ganz genau, wann sie angekommen sind, sind sie tatsächlich 2 Jahre nach der Geburt angekommen oder sind sie so früh schon losgegangen, dass sie pünktlich da waren? Ganz bestimmt waren sie nicht, ich will euch da nicht enttäuschen, aber sie waren nicht mit im Stall bei der Krippe. Denn als die Könige auftauchen, so steht es im Evangelium, da waren Jesus und die Eltern bereits in einem Haus. Die sind nachher umgezogen, die waren nicht die ganze Zeit im. Aber wir stellen das nicht zusammen, das sieht ja auch schön aus. Ich habe auch verschiedene Modelle, je nachdem, was wir aus welchem Lande ich da so ein tolles Krippenspiel mitnehmen konnte. Eins ist so schwarz, dass der Erste, der reinkam und dieses tolle sagte, hat es gebrannt in eurem Bethlehem-Stall. Und weil die Figuren alle so schwarz waren. Leute, das ist doch ein Interessanter, dass die Heiden sich auf den Weg machen, dass sie kommen und folgen der Offenbarung der Heiligen Schrift. Darum hat Jesus auch gesagt, ihr müsst den Propheten glauben, ihr seid zu träge, das zu glauben, was ihr da seht. Und die haben es getan und haben sich auf den Weg gemacht. Und seitdem ist auch Jesus Christus jetzt letztlich der Focus Point, der Stern, auf den wir schauen. Und das ist sehr wichtig, dass wir immer eine Orientierung haben. Und die Orientierung, so wird es natürlich auch denn deutlich gemacht, dass der Petrus das nochmal hier übernimmt, diesen gleichen Gedanken von dem Bileam, Stern, dass Petrus da seine Worte damit im zweiten sagt, und wir haben desto größer und fester nämlich das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das da scheint in einen dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Jetzt wichtig, nicht am Himmel, nicht nur für die Gemeinde, nicht nur für das Volk Juden, sondern aufgeht in eurem Herzen. Das Entscheidende, wenn wir tatsächlich Jesus suchen, aufsuchen und das im Alten Testament beginnen, dann wird uns dort gesagt, du brauchst einen Lichtstrahl. Und das Lichtstrahl ist mehr als eine Erscheinung, die die gehabt haben, ist mehr als irgendein Wunder, das geschehen kann, um das deutlich zu machen, sondern es sind die Worte im AT, die darauf hingewiesen haben, dass erstmal ein Licht aufgehen muss, damit wir überhaupt verstehen können, was Gott uns da anbietet in seinem Sohn. Ihr habt deswegen eine größere Wahrheit, der ihr nachgehen könnt. Stern, auf den ich schaue, ist also Punkt 1, wir brauchen eine biblische Orientierung. Gott mag das ausdehnen und wir haben irgendwelche besonderen Erfahrungen und Erlebnisse, es kann sein. Aber das Grundlegende, was ich hundertprozentig weiß, dass es dann vom Herrn ist, ist immer die Heilige Schrift. Und das ist im Besonderen auch das AT, das Alte Testament. Gut, das ist also Punkt 1, Stern, auf den ich schaue. Und das Zweite ist natürlich sehr, und da haben wir gestern Abend schon eine Botschaft gehört, das ist nämlich natürlich der Felsen. Fels, auf dem ich stehe. Also neben einer Orientierung bedarf es auch einer Stabilisierung. Das hat Jesus halt deutlich gemacht in der Bergpredigt. Sagt, baut bloß nicht auf Sand, baut auf Felsen, baut auf Felsengrund. Und deutlich gemacht hat, dass er dieser Felsen ist. Denn nachher, als Petrus ihn bezeugt, da sagt Jesus Christus, auf dieses Zeugnis will ich meine Gemeinde bauen. Und du, Petrus, du bist so ein kleines Steinchen von einem ganz großen Felsen Gibraltar. Und da drauf, auf euren Glauben, aber das Bekenntnis zu dieser Wahrheit, da müsst ihr euch andocken, da müsst ihr verankert werden. Das ist nämlich nicht, dass Petrus der Felsen ist, ist Petrus der Anker ist, sondern Jesus ist der Anker. Jesus ist das Licht, die Wahrheit, der Stern und Jesus ist natürlich auch der Stabilisator in unserem Leben. Und das Volk brauchte das natürlich und die spannendste Geschichte, ihr Lieben, die müsst ihr lesen, wenn von Jesus Christus als Felsen die Rede ist, der dann auch, wie es eindeutig immer wieder da erwähnt wird, dass der Mose Wert darauf legte, dass Gott mit ihm geht. Und er sagte, ich kann nicht mit eurem rebellischen Volk gehen, aber ich werde meinen Engel, den Engel des Herrn, meinen Sohn, den künftigen Christus, den werde ich auf den Weg schicken. Und er ist mein Angesicht und ihm könnt ihr folgen. Und da steht denn da drin, dass an einer Stelle sie wieder so rebellisch und aufsässig waren, mit nicht zufrieden mit dem, dass sie hatten schnell vergessen, dass sie aus einer Gefangenschaft kamen, befreit wurden. Und dann wollten sie möglichst auch das noch, die guten Sachen, die Seiten von dem Leben aus Ägypten gerne haben. Und sie beschwerten sich über das Essen, das man übrigens hier im Hause garantiert nie tun wird. Und das war also, da waren sie sehr aufmüpfig und Gott war zornig. Und dann hat er aber in seiner Güte wieder gesagt, gut, dann geht hin und ich lasse euch frisches Wasser geben. Ich gebe euch genug zu trinken und zu essen. Und zuerst einmal trinken, das war das Wichtigste im Überleben in der Wüste. Aber dieses Wasser ist kostbar, nicht nur, weil es in der Wüste so selten ist, sondern das lebendige Wasser, was ich bringe, hat nur eine einzige Quelle. Und die muss tatsächlich angezapft werden, dadurch, dass er dem Mose den Befehl gab, geh hin und schlage den Felsen. Und dann schoss frisches Wasser daraus. Christus gekreuzigt, Christus gelitten, Christus geschlagen, gefoltert. Ein für alle Mal, der Hebräerbrief schreibt davon, ein für alle Mal ist das. Das darf nie wiederholt werden. Wir können es nicht Christus mehrfach kreuzigen. Er ist ein für alle Mal gestorben, gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Und dann, als nachher erneut wieder ein großer Ärgernis, eine Rebellion stattfand unter dem Volk, da ließ Gott das Volk sammeln und sagte zu Mose, und jetzt geh hin und sprich mit dem Felsen. Und was machte Mose? Er nahm den Stab und schlug erneut auf den Felsen. Er war ungehorsam. Und ich habe sehr früh in meinen jungen Jahren mir davon eine Notiz gemacht, Jesus einmal gestorben, kann immer wieder angesprochen werden, aber nicht zum zweiten Mal geschlagen werden. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir mit dem Felsen umgehen. Und dieser Felsen wird genannt im Korintherbrief, ganz interessant, dass Paulus darauf zurückgreift im Korintherbrief und sagt, ist dieser Felsen geht mit euch mit, ist es der lebendige Felsen. Wenn ein Felsen, ein Berg, ist das Feste, was es gibt, da bewegt sich gar nichts. Da kann man schon ein Stück abbrechen, vielleicht auch so ein halber Berg wegrutschen, aber im Grunde ein ganzer Berg kann nicht verschwinden. Es ist so stark, ist so fest. Aber in der Bibel wird er als mitfolgend, begleitend gesagt. Euch begleitet diese Stabilität. Die geht mit. In meinem englischen Kommentar, ein ganz großer Theologe, der ist vor kurzem erst gestorben, der schreibt da drin, das ist der Kampierende, der Camping, Gott, der Campinggott. Oder der Engel des Herrn ist ein Camper. Also da kommt das her. Und dann habe ich gedacht, weit gegriffen. Aber das stimmt ja. Er ist nicht nur mitgezogen, er hat unter ihnen gewohnt. Und im Neuen Testament wird gesagt, dass sich Gott darin, Jesus darin offenbarte oder gekommen ist, tatsächlich Wohnung zu machen. Und das bedeutet einfach Stiftshüttete oder Tabernakelte. Das heißt, er schlug sein Zelt unter dem Volk auf. Er war bei ihnen. Jesus Christus kampierte dort, wo die hingingen, wo die hingeführt wurden, wo die sich lagerten, lagerte er sich um sie. Der Fels, mitfolgende Fels, der geschlagene, ansprechbare, mitfolgende Fels, Christus. Baust du dein Leben darauf? Rechnest du mit ihm? Orientierst du dich an dem Stern? Stabilisierst du deinen Glauben fest verankert in diesem Jesus, dem Felsen? Machen wir Gebrauch von dieser in der heutigen Zeit so wichtigen Stabilität, die wir vorweisen sollten. Wenn unsere Leute schwankendes Rohr sind, dann kann ich das verstehen. Aber wir, die wir fest gegründet sind, wir brauchten in dem Sinne keine Angst zu haben. Dass uns bange ist, verstehe ich auch. Aber Angst, weil wir fest verankert sind. Fels, auf dem ich stehe. Wir haben einmal die Orientierung, wir haben die Stabilität oder die Stabilisierung und dann das Dritte ist, und das ist Führer, dem ich traue. Ich bin überrascht, dass das immer noch so in der Bibel, in dem Liederbuch stehen darf, mit dem Führer und so. Weil wir ja nun gerade unsere Generation ja unsere eigene Erfahrung gemacht haben und darum das sehr ungern in den Mund nehmen. Und dann habe ich das auch schnell geändert. In meinen Notizen habe ich gesagt, Begleiter, dem ich traue. Der Herr ist, was ist das wichtigste, Buchstabe? Was ist der wichtigste Buchstabe im Alphabet? M. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist ein Hirte, gut und schön. Ein unter vielen, sagen die Leute. Der Herr ist der Hirte, ganz Überzeugte. Was nützt es, wenn er nicht deiner ist? Der Herr ist mein Hirte. Und er führet mich. Und dann kommt dieser ganze Psalm, den wir so gut kennen und gerne beten. Das ist alles, wenn er nicht nur unser Leiter, unser Führer, der vorangeht, sondern derjenige, der uns begleitet, der tatsächlich Wohnung macht unter uns und somit ein Mitcamper ist auf dem Wege durch dieses Leben. Führer, dem ich traue. Jesus hat, in dem Psalm steht, dass er der gute Hirte ist, dass er mein Hirte ist und er führet mich auf der rechten Straße. Und es ist interessant, dass wir tatsächlich hier erleben dürfen, dass uns in diesem Psalm gesagt wird, dass wir keinen Mangel an nichts haben, wenn er die Führung in unserem Leben übernimmt. Also, wir haben hier ganz interessant den Stern, auf den ich schaue, fokussiert, schauen wir da orientiert und dann tatsächlich stabilisiert und dann diese Gewissheit, dass der, der mit uns unterwegs ist, der Jesus Christus als Hirte, mein Hirte, unser Hirte, dass er uns immer auf rechter Staffe führt. Und mir fehlt nichts, kein Mangel an Versorgung, kein Mangel an Bewahrung, kein Mangel an Schutz, kein Mangel an Heil. Und dann kommt etwas interessant, wie er das macht. Wie führt er das? Und dann steht da in diesem Lied, herrlich, Stab, an dem ich gehe. Und wir wissen, dass der Stab eine Doppelfunktion hat. Manche sagen auch, den guten Hirte hätte zwei. Eins, wo er mit tatsächlich verteidigen kann, kämpfen kann. Und den anderen, den er so nimmt, irgendwie wenn ein Tier rausgezogen werden muss aus irgendeinem Gestrüpp oder sonst irgendwas. Also eine rettende Funktion und eine bewahrende Funktion. Ich habe dann ein bisschen darüber nachgedacht, wo dieser Stab so seine Wichtigkeit hat. Und ganz besonders ist mir aufgefallen, dass dann doch in einem Kampfsituation, die Bibel spricht davon, dass Mose dann mit seinem Volk kämpfe gegen Amalek. Amalek wird in einem Beisatz geschrieben, das war immer ein Kampf, der hat nie aufgehört bis zum heutigen Tage und ist das Bild für das Fleisch in den Menschen, diese aufsässige Rebellion in den Menschen, der ewige Kampf zwischen geistlich und weltlich und fleischlich und menschlich. Ja, Amalek. Und wie gewinnt man den? Nun, Mose und Unterstützung von Josua nahmen den Stab des Mose und hielten ihn in die Luft, ganz hoch. Beim Programm, wenn man so Vorträge hält, da kriegst du so einen Pointer, kriegst du so einen Stab und dann kannst du mit so einem Leuchtpunkt kannst du hinzeigen, was du wirklich worauf du Wert legst. Ja, so ein Pointer. Und das ist natürlich dieser Stab. Und Mose macht das vor. Er sagt, daher kommt der Gewinn. Daher kommt im Grunde der Sieg. Und immer wenn er in der Arm schwach wurde, und da hat Josua nachher geholfen, und der runterging und er wegführte von dieser Verbindung zum Herrn, dass der Herr für uns kämpft und ihr werdet stille sein. Auch darüber haben wir gestern Abend wichtig gesprochen. Still sein ist aber, kannst du erst, wenn du abgegeben hast. Die Tiere können es erst, wenn sie gut versorgt sind und wir können es, wenn wir unsere Sorge auf ihn werfen und auch dann da lassen und dann auf ihn schauen. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Pointer. Und ja, interessant, dass das der Stab Mose ist, ne? Der Stab Mose ist aber nur eine kurze Zeit Stab Mose gewesen. Denn nachher gab es die Situation, wo tatsächlich dieser Stab von Mose dem Herrn geweiht wird und er wird von da ab der Stab oder der Stab von Gott, Gottes Stab genannt. Der Stab Gottes. Also Mose hat so mit seinem, das Einzige, was er hatte, der hat ja nichts gehabt, keine Kraft, keine Macht und so, aber nur noch diesen Stock. Und für einen Hirte ganz, ganz wichtig, um seine Herde zusammenzuhalten. Und auch das musste er noch ablegen und abgeben. Und das finde ich so ein tolles Beispiel dafür, wenn wir aufgefordert werden, mit einem Pointer tatsächlich auf den Herrn zu achten und mit seiner Stärke zu rechnen. Der Stab in seiner Hand ist gut, diese Verteidigung von uns in Jesu Hand zu legen. Aber dann brauchen wir noch was anderes. Wir brauchen auch Versorgung. Nicht nur Bewahrung. Und die Versorgung ist Brot, von dem ich lebe. Unser täglich Brot gib uns heute. Kein Wunder, dass das kaum noch jemand betet. Mir sagte man letztens, ich brauche nicht beten, ich gehe einfach in den nächsten Aldi. Ja. Oder sonst wo. Wir haben ja diesen Mangel nicht. Und für mich war das immer als Personalleiter von christlichen Fachkräften, als ich in diesen fernen Landen war und unter diesen Ärmsten der Armen wir unsere Dienste hatten und unsere Leute hinschickten oder Geld schickten und so weiter, zu sehen, wie viel, auch wenn sie Gott nicht kannten, aber trotzdem eine Ehrfurcht Gottes war und darum rangen, überhaupt etwas zu essen zu haben, etwas ihren Kindern vorsetzen zu können. So viele Menschen leiden Hunger. Aber ich denke, wenn wir schon keinen Hunger haben und brauchen das für unsere menschliche Versorgung, dann müssen wir doch lernen, wie tatsächlich das auch in dem Psalm deutlich wird, ein Tisch bereitet im Angesicht der Feinde. Israel durch die ganzen Wüstenzug und immer nachher auch noch, immer wieder wurden sie versorgt. Oh, manchmal hat ihnen die Diät nicht gefallen. Aber was soll man auch in der Wüste ein großes, dickes Essen essen? Also da muss man schon Diät leben. Und heute ist es ja modern für uns Sattelleute, da was Besonderes, Biomäßiges da zu nehmen. Also, aber das Tolle ist hier, im Angesicht der Feinde. Das heißt, er wird immer für uns sorgen. Und ich bin ja auch so ein Kriegskind und einige von Ihnen ja auch. Und wenn wir zurückdenken, kennen wir sehr viel Hunger und sehr viel Entbehrungen. Aber wir kennen auch Wunder, dass wir trotzdem durchgekommen sind. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter losging und tatsächlich das Beste, was Vater hatte, war noch so eine schöne kleine Kamera. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch so klein war. Und dann ist sie losgegangen und ist über die Lande gezogen, mit dem Fahrrad rumgefahren, in Jever in Oldenburg, da zu den Bauern. Und dann hat sie das verkauft und dann kam sie zurück und sagte, ich habe was für euch, jetzt können wir endlich mal was bisschen zu den Kartoffeln machen. Ich habe ein Stück Speck bekommen. Und kaum hat sie es angeschnitten, merkte sie, es ist ranzig. Da hat dieser Mensch sich, der Bauer sich das schöne Kamera für ein ranziges Stück Speck. Aber wir sind trotzdem alle satt geworden. Irgendwie hat Mutter das geschafft. Und Vater war nicht da für eine Weile. Also, das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, wenn man hier liest, du bereitest einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das hat Israel immer erlebt, aber sie muss nachher erkennen, im Johannes 6 wird das beschrieben, dass da der Jesus darauf hinweist und sagt, nicht Mose hat euch durch die Wüste versorgt, in der Wüste versorgt, sondern Gott hat es getan. Ich habe leider keine so gläubigen Eltern gehabt, dass sie mich zu Jesus geführt hätten, aber sie haben uns das Beten beigebracht und ich bin dankbar, dass tatsächlich, obwohl kein Glaubensleben groß gemacht war, sie offen waren, dass ich dann nachher in Jugendkreise gegangen bin, aber als Kinder haben wir gelernt, nicht nur einmal, sondern zweimal beim Tisch zu beten, einmal vorher zu bitten und nachher zu danken. Das war dann, es liegt auch daran, dass meine Mutter aus dem frommen Siegerland kam, aus dem Siegerland, nicht? Und in Siegen, die Rewe kochen da, das sind so ganz besonders da, die Hammerhütte ist ein ganz berühmter Fleck, wo so die Frommen zusammenkommen, was hier Eitling ist, ist da die Hammerhütte. Und da kommt, trifft man ja nur die Heiligen, nicht? Und das hat sie so mitgekriegt, die hat unmittelbar da gewohnt, aber nie den Weg zum Jesus gefunden. Aber ihre Mutter war gläubig, meine Großmutter. Und darum haben wir das Beten gelernt, zu Dank, zu bitten und danken für das Essen. Kein Essen so rein, Schaufel, Schaufel, wer zuerst hat am meisten. Ja, also Lieben, das ist dieses Brot und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wichtiger noch, als dass du den Magen voll kriegst, Brot steht ja für Ernährung als solches, dass du dich so um deinen Leib kümmerst, aber kümmere dich um deine Seele, die ewig ist. Und gib ihr die köstliche Nahrung, für die ich sorge. Bitte um diese Nahrung, dass wenn du die Schrift öffnest, wenn du in das Wort Gottes kommst, dass du da Nahrung empfängst und satt wirst, wie Jesus das demonstriert hat, als er dann nachher die Leute sammelte, lagerte, wieder der Hirte, der sich da lagert und mit einzieht und dann nimmt er das Brot. Schaut auf, nicht Jesus gibt das, sagt er, nicht ich gebe euch das Essen oder dieses Wunder ist nicht von mir, sondern dass jetzt ein Wunder geschieht und ich euch versorge, das ist der Vater im Himmel. Und dann nahm er das Brot, dankte und brach's. Und die Jünger, die ihre Probleme hatten, dass auch irgendeine Möglichkeit wäre, so zigtausend Leute zu versorgen, die kriegen nachher in allen kleinen Denkzettel. Wisst ihr was? 12 Körbe blieben übrig. Warum 12? Waren 12 Jünger. Die durften alle so ein Päckchen mit runterschleppen und dran denken, oh, wir waren so ungläubig. Und wir haben geguckt und was können wir machen und so weiter. Und Jesus, der unter uns ist, wir haben ihn nicht erkannt, dass er das Brot des Lebens ist, dass der ein ganzes Volk ernährt hat in der Wüste und dass er den Tisch bereitet hat für David im Angesicht der Feinde. Und darum, lasst uns Gott danken, immer wieder. Jede Mahlzeit ist eigentlich ein kleiner Gottesdienst, eine Danksagung. Und dann zum Schluss sagt er, und die Quell, an dem ich ruhe, ein Quell, an der ich ruhe oder an dem ich ruhe, das ist, habe ich mir notiert, das ist nach der Versorgung, ist es ganz wichtig, die Belebung. Die Belebung. Der Petrus spricht davon in der Apostelgeschichte, wenn er sagt, ja jetzt Leute, ihr wisst ja gar nicht, was da passiert ist, dadurch, dass dieser Jesus Christus gekommen ist, Schuld wegzunehmen und zu versöhnen mit Gott, ist die Zeit der Erquickung angekommen. Auch ein Wort, das keiner mehr kennt. Frag mal die Enkelkinder oder Urenkelkinder, was sie unter Erquickung verstehen. Ich habe ja meinen Hintergrund in dem Major Ian Thomas, dem Fackelträgergründer. Und der hat, wenn er über diese Stelle sprach, immer Erquickung gesagt. Und alle wussten nicht, was er meinte denn. Was quiekt denn da, nicht? Erquickung, nicht? Er konnte das als Engländer nicht so richtig sagen, sagt er. Und the time of Erquickung, nicht? Die Zeit der Erquickung, ja. Aber es ist Erquickung, Erfrischung. Und Erquickung ist, darum braucht man eine Quellwasser. Das ist wie ein Sportler, der fix und fertig ist und dann nochmal kriegt er was zu trinken und auch noch kriegt er einen zweiten, dritten oder vierten Wind und dann jagt er wieder los, weil er erfrischt ist, durchweg. Und das ist natürlich das Bild des Heiligen Geistes, der alles das, was Jesus Christus war, was er sein will in und durch uns, ihr Lieben, das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so haben wir diese Punkte und ich schließe damit, denn dann steht ja noch, und Ziel, das ich erstrebe, was ist das Ziel? dass alle diese Elemente, die ich gerade aufgeführt habe, ja, alle diese Elemente, der Stern, der Felsen, der Führer, der Begleiter, der Stab, das Brot, die Quelle, tatsächlich, dass das zum Tragen kommt, das ist mein Ziel. Ziel, das ich erstrebe, und wie singt man dann in dem Vers? Alles, Herr, bist du. Du, Herr. Der Pointer. Er. Und das ist das große Evangelium, dass durch Kraft des Wirkens des Heiligen Geistes dieser gute Hirte, dieser Fels, diese Quelle, dieser Stab, das alles wird lebendig durch das Wirken des Geistes Gottes in uns. Und unser Ziel ist, wir streben danach. Das Ziel, das ich erstrebe, ist, dass alles, Herr, du bist. Alles, Herr, bist du. Alle diese Elemente, die wir gerade aufgeführt haben, die wunderbare Orientierung, die wunderbare Stabilisierung, die Führung und Begleitung, tatsächlich die Hinweisung immer auf Gott hin, auf Jesus hin, dann das Brot des Lebens, die Versorgung und die Belebung. Alles, Herr, bist du. So schließe ich mit diesem Gedanken aus dem Psalm 34. Der Engel des Herrn lagerte sich um die, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der ihm vertraut. Amen. Beten. Wir danken dir, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns so ein wunderbares Christusporträt im Alten Testament gegeben hast. Wir danken dir, dass es deckungsgleich ist mit allem, was wir gelernt haben aus dem Neuen Testament. So haben wir dieses doppelte Zeugnis eines einzigartigen Testamentes, das uns der Herr nicht nur vergeben hat, sondern das Leben gegeben hat. Ein Leben, ein göttliches Leben in der Führung und Begleitung auf einem Weg, den wir nie alleine gehen müssen, weil du mitgehst. Und wir in diesem Lied, ja mehr noch in der Heiligen Schrift, die Erklärung haben, wie reich wir sind, was du uns da gegeben hast. Und darum danken wir das und wollen es auch tun mit dem Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.